Guten Morgen. Morgen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Vielen Dank, Hartmut, für dein Gebet. Hat schon gewirkt. Geht schon viel besser. Ich bin geimpft und ich habe mich noch mal extra testen lassen. Ich habe eine ganz normale Erkältung. Also nicht, dass sich jemand hier bedrängt fühlt von irgendeinem Virus. Also ich bin geimpft, getestet und auf alle Fälle gerettet. Und ich freue mich, dass wir heute einfach uns auch wieder intensiv mit Gottes Wort auseinandersetzen dürfen und müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin sehr dankbar, dass wir das Wort Gottes haben, dass wir es auch in aller Freiheit verkündigen können. Und es ist so wichtig, dass wir auf ihn hören und hören, was er uns sagen möchte. Und ich habe am Anfang auch eine Frage mitgebracht, die wird aber nicht allzu schwer. Also keine Angst, ich mache kein Bibelwissen-Quiz oder sowas. Sondern ich habe eine Frage, woran erkennt man am schnellsten einen Apfelbaum? An den Äpfel. Ja, ja, also würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Ich hatte damals Biologie der Pflanzen und so weiter im Studium und dann hieß es an den Blättern und an der Rinde. Aber wenn ich Äpfel sehe, bin ich mir meistens sicher, dass es ein Apfelbaum ist. Also ich hatte am wenigsten Fall eine Tanne vor mir. Also kommt selten vor, falls ja, bitte melden. Das wäre sicher interessant, auch für einige andere. Das Gleiche könnten wir jetzt weiterspielen, ne? Pflaumen. Das Gleiche könnten wir weiterspielen mit Birnen. An der Frucht erkennt man den Baum. Und das ist die schnellste und zielsicherste Art zu erkennen, um was es für einen Baum sich hält. Und wisst ihr, wenn wir von Früchten sprechen, gibt es die Frucht des Geistes. Das ist heute auch das Thema, die Früchte des Geistes. Das heißt, die Frucht des Geistes, wir schauen uns das doch gleich ein bisschen intensiver an, daran kann man Christen erkennen, dass sie Christus leben. Klar, man kann mit Bibelversen um sich werfen, aber das machen einige, auch wenn sie Jesus nicht im Herzen haben. Und es gibt viele, viele Einrichtungen, die mit Gottes Wort arbeiten, aber deswegen noch lang nicht seine Kinder sind. Aber Frucht, das heißt zu zeigen, dass man zu Jesus gehört, hat Auswirkungen auf das Leben und sichtbare Auswirkungen. So ein Apfelbaum hat auch nicht theoretisch nur Äpfel dran, sondern da wachsen Äpfel. Und die Äpfel kann man dann ernten. Das heißt, jemand anders profitiert davon. Und so ähnlich sehe ich das auch mit den Früchten des Geistes. Und was ist das denn? Es ist diese, man könnte auch sagen, die Tat des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, wenn wir Jesus im Glauben angenommen haben. Wenn wir sagen, ja, ich bin dein Kind, ja, ich lebe mit dir. Und dann kommt dieser Heilige Geist in unser Leben hinein und dann gibt es diese Tat, diese Frucht. Und manchmal ist das gar nicht so einfach. Ich vergleiche das immer gern mit der Einnahme des Heiligen Landes für das Volk Israel. Sie mussten das Heilige Land erstmal erkämpfen. Da waren andere Völker. Das Heilige Land war besetzt von anderen Völkern, ne? Teilweise von Riesen. Wo ich das sehr schön in meiner Predigt gehört habe, ne, Riesen sind super, besser als Mäuse. Riesen kann man wunderbar treffen mit Pfeil und Bogen. Also seid dankbar, dass es Riesen seid. Und dieses Land musste erkämpft werden. Und so ist manchmal auch, wenn der Heilige Geist in unser Leben tritt, ist es ein Kampf. Ein Kampf vielleicht mit alten Gewohnheiten, ein Kampf mit Ängsten, mit Sorgen, ein Kampf mit dem Ego, ein Kampf vielleicht auch Christus auf diesen Platz in meinem Leben auch zu lassen, dass er das Steuer übernehmen darf. Dass ich der Chef bin, das ist mir durchaus bewusst, dass ich der Boss bin und dass es so laufen muss, wie ich will. So suggeriert uns das ja auch die ganze Welt. Du bist der Chef, es muss so laufen, wie du willst. Und jetzt kommt Jesus in mein Leben. Und jetzt sagt er, du lass mich doch auf diesen Stuhl, auf diesen wichtigsten Platz deines Lebens. Und so haben wir, und das wird auch der Predigtext sein, Galater 5, die Verse 16 bis 26, wo es darum geht, dass das Fleisch gegen Geist begehrt. Dann wird definiert, was das Fleisch ist. Und der dritte und letzte Punkt ist dann die Früchte des Geistes oder die Erkennungszeichen eines Kindes Gottes. Und so schreibt Paulus an die Galater, Galater, so kurz, das ist das griechische Wort für Kelten. Die Römer sagten Gallier, das waren Gebiete in Griechenland, was die Kelten erobert haben. Und darum wurde das Galatien genannt, also keltisches Gebiet. In diesem Gebiet waren die Leute auch noch lange sehr hellhäutig, weil die Kelten, das waren mehr so käsige Fraktionen. Und die kriegen in diesem Bereich von Galatien einen Brief, der wunderbar ist. Und da schreibt Paulus an die Galater: Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornesausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. So viel zu diesem Absatz. In dem Absatz davor geht es darum, dass wir die Freiheit in Christus haben, dass wir nicht mehr das alte mosaische Gesetz erfüllen müssen, weder vom Essen her, noch von der Beschneidung, noch von sonst irgendetwas. Diese Freiheit in Christus, die dir Gnade geschenkt hat. Und dann wird auch ganz klar darauf hingewiesen, dass es keinen Missbrauch der Freiheit gibt. Das heißt nicht, dass Freiheit bedeutet, ich darf alles machen, was ich will. Nicht im christlichen Sinne. Übrigens ist im christlichen Sinne Freiheit definiert, ich kann die Dinge auch lassen. Heute hat man das Gefühl, heute bedeutet Freiheit, ich muss alles machen, was ich will. In Christus haben wir die Freiheit, auch Dinge zu lassen. Ich muss nicht alles mitmachen und ich muss vielleicht auch nicht alles haben. Das ist die Freiheit. Aber Paulus fordert auf, wandelt im Geist. Er sagt, lebt ganz mit Jesus Christus. Mach ganz fest, mach keine halben Sachen. Ich denke, das ist einer der größten Kämpfe, die wir haben. Diese alltägliche Herausforderung, heute will ich ganz mit dir leben. Ich spreche nur mal von heute, von diesem Tag. Morgen ist ein anderer Tag. Da zählt aber das Gleiche, das verstehen wir schon. Aber wir machen uns immer zu viel Sorgen um morgen und übermorgen, sondern heute. Heute ist der Tag, in dem wir im Geist wandeln wollen. Was heißt das denn? Dass wir diese Früchte des Geistes anfangen zu leben. Und Paulus hebt es auch ganz klar hervor. Da ist ein Kampf, Fleisch gegen Geist. Fleisch ist übrigens in diesem theologischen Zusammenhang nicht der Körper gemeint, sondern der alte Mensch, der alte Adam. Eben das, was vorher da war, was eben durch die Geburt da war und wo Jesus reinkommt und die beiden kämpfen. Wir hatten in den letzten Wochen haben wir immer wieder die Waffenrüstung Gottes gemacht. Das ist auch ein Kampf, den wir haben, aber der ist immer nur zeitlich begrenzt. Ich rede vielleicht jetzt nur von mir, aber der Geist, der Kampf Geist gegen Fleisch, den kenne ich täglich. Allein schon beim Aufstehen, Der alte Adam will liegen bleiben. Und Jesus sagt, steh auf. Und so geht es schon los und das ist unsere tägliche Herausforderung, unsere täglichen Kämpfe. Und wisst ihr was? Das Fleisch gegen den Geist, und das sagt die Bibel auch ganz klar, da ist ein Kampfgebiet da. Kampf gegen Fleisch, der Geist gegen das Fleisch. Und lasst uns da auch nichts vormachen, das sind unsere Kämpfe. Darum macht es Paulus auch sehr offensiv, dass er diese Frucht des Fleisches, die Werke des Fleisches ganz offen anspricht. Was ist denn per Definition der Bibel das Fleisch? Ihr habt schon gehört, ich werde nicht jeden Punkt einzeln herausarbeiten, weil das Interessante ist, dass wir diese Punkte sehr gut kennen. Diese Punkte, diese Werke des Fleisches sind mir näher als die Werke des Geistes. Da muss ich kämpfen und ringen. Bei den Werken des Fleisches muss ich nicht allzu viel machen, vielleicht nicht bei allen, aber bei vielen. Und so fängt Paulus an mit Unzucht, Unreinheit und Ausschweifung. Das sind alles drei sexuelle Vergehen, hebt Paulus hier hervor. Unzucht, das griechische Wort porneia, man kann sich denken, welches deutsche Wort sich davon ableitet. Das war ganz klar, alles Sexuelle außerhalb der Ehe war mit diesem Wort umfasst und es war auch jedem in der frühen Gemeinde auch klar. Also Mann, Frau, Ehe, das ist das von Gott gewollt und alles andere drumherum war mit Unzucht sehr gut abgedeckt. Wisst ihr, was ich in letzter Zeit bemerkt habe und wofür ich schon ein bisschen gar nicht mehr sensibilisiert war? Wenn man heute in die Medien reinschaut, ist ja ein sehr offener Umgang mit Sexualität und so weiter. Und ich bin manchmal schon sehr dankbar, wenn ein Film oder eine Serie auf diese Dinge verzichtet. Was mir aber in letzter Zeit aufgefallen ist, dass manchmal auch schon Filme ja gezeigt werden, wo zwei unverheiratet zusammenwohnen. Wo ich dann sage, Moment mal, das ist ja genauso Unzucht aus der Sicht Gottes wie alles andere. Wir sind nur mittlerweile so abgestumpft, dass wir dankbar sind, wenn die nichts Schlimmeres machen im Schlafzimmer. Aber es ist genauso, wie die Bibel und Gott es sagt. Und das sind diese Werke. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo viel mit Sexualität gearbeitet wird. Wo fast schon der Drang ist, man muss es ausleben, man muss es alles machen, alles erleben. Man muss vorher alles gebraucht haben. Ich weiß nicht, wie viele Männer und Frauen man haben musste, um zu wissen, wie das ist. Ich kann jetzt hier mal einen Mythos beenden. Rein biologisch ist Mann und Frau kompatibel. Fertig. Da brauchen wir gar nichts austesten. Lasst uns da auch bitte in der Wahrheit bleiben. Und eine Sache ist mir auch ganz wichtig an dieser Stelle. Gott ist nicht gegen Sexualität. Er hat es erfunden. Wenn wir das Alte Testament lesen, finden wir viele wunderbare Anspielungen. Er hat dem Ganzen nur einen sicheren Rahmen gegeben. Und es ist so wichtig, dass wir in diesem Rahmen sind. Und dadurch, dass wir wenn wir diesen Rahmen nicht leben oder das Ganze nicht so sehen, wie Gott es sieht, wird die Sexualität herabgesetzt und wird dann eben zu einer ganz profanen Sache. Ich finde es so schön, wie die Bibel über Sexualität spricht. Adam erkannte Eva. Das ist nichts irgendwie aus dem handwerklichen Bereich noch sonst irgendetwas, sondern ganz klar, er erkannte seine Frau. Und das ist auf so vielen Ebenen. Das ist nicht nur körperlich, Sexualität gehört auch dazu, sondern es ist auch seelisch. Es ist der Mensch, der erkannt wird, der Gott geschaffene, wunderbare Mensch, der da erkannt wird. Was für ein wunderbarer Ausdruck für Sexualität auch in der Heiligen Schrift und was für ein wunderbarer Umgang damit. Und gerade wir auch sollten bei der Frucht des Geistes darauf achten, dass das auch dazugehört. Wie reden wir darüber? Wie leben und praktizieren wir das? Und das ist unglaublich wichtig. Paulus hebt das gleich die drei hervor. Wir müssen natürlich auch wissen, in der damals griechisch-römischen Welt war ein sehr, sehr offener Umgang. Das ist das, wie man es heute gern wieder haben möchte in der Gesellschaft. Sehr offener Umgang, egal Mann, Frau, egal Mann, Mann, Frau, Frau. Es gab alles Mögliche. Es gab damals verschiedene römische Persönlichkeiten, die ihren Lustknaben hatten. Und wir reden wirklich von Knaben und so weiter. Paulus spricht es dann an im Römerbrief. Und das war völlig normal in der Zeit. Die Christen brachten dann erstmal in die römisch-griechische Welt eine andere Vorstellung. Übrigens auch, dass man seine Ehefrau lieben soll. Das war auch neu in der römisch-griechischen Welt. Die Frau war Hüterin des Hauses und durfte Kinder kriegen, aber geliebt hat man die nicht. Und wenn Paulus es dann so fröhlich macht, ne, Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt. Wow, das war neu für die römisch-griechische Welt. Lasst uns da auch bitte als Gemeinde dafür stehen, dass wir da nicht wieder zurücktreten. Dass wir gerade diese Werte auch wieder vertreten. Dann geht's zum Götzendienst. Ich denke, die wenigsten von euch werden einen Buddha daheim stehen haben. Ich hoffe es zumindest. Aber heute ist relativ schnell, was für Götzen da sind. Das kann das Auto sein. Jetzt greife ich die schwäbische Seele an. Jetzt wird's kritisch. Ich mache mal die Fluchtwege links und rechts frei. Aber was kann das sein? Das kann's Häusle sein. Das kann's Geld sein. Es wäre die Frage, und da können wir erkennen, woran Götzen erkennbar sind, woran hängt dein Herz? Ist es an erster Stelle Jesus? Und nochmal, mit Jesus dürfen wir auch Auto fahren, ne? Der fährt sogar mit. Die Frage ist, woran hängt mein Herz? Was ist mir das Wichtigste? Was ist mein erster Gedanke beim Aufstehen? Was ist mein zweiter Gedanke, mein dritter Gedanke? Was könnte man dir nehmen, damit dein Leben nicht mehr so schön ist? Ist es Jesus, den man dir niemals nehmen kann? Paulus hebt es hervor, diesen Götzendienst, wo wir andere Dinge, das können übrigens auch Menschen sein, einen völlig falschen Stellenwert im Leben geben. Einen völlig falschen Stellenwert. Nämlich nicht in der gesunden Ordnung Gottes. In der gesunden Ordnung Gottes, und das macht ja auch ein Kind Gottes aus, steht Gott an erster Stelle. Und der regelt dann den Umgang mit den Dingen. Und das ist eine wunderbare Sache, es kann dir nichts Besseres passieren, als wenn Jesus auf diesem Platz sitzt und sagt, pass auf, Auto ist super und du darfst es auch Samstagmittags 3 Stunden lang putzen. bis der Lack ab ist. Ne? Manche können das. Aber wisse, dass ich immer noch der Herr bin, auch über dieses Auto, auch über dieses Hobby, auch über diesen Sport, sogar manchmal über diesen Menschen. Und das ist diese Herausforderung, wo wir Christus wieder ins richtige Verhältnis bringen müssen zu den Dingen. Ist Jesus der Herr in deinem Leben? Götzen können übrigens auch Sorgen sein, die ich täglich anbete, indem ich sie mir täglich runterrate, was für Sorgen ich habe. Ist nichts anderes als langfristiger Götzendienst. Und auch hier sagt Jesus, glaubst du denn, dass ich der Herr bin? Glaubst du denn, dass ich der Schöpfer des Himmels und der Erde bin und dass ich bei dir bin? Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Ist dieses Wort Wahrheit? Es geht weiter, ne? Mit Zauberei haben wir dann. Zauberei ist das griechische Wort Pharmakeia, Pharmazie, leitet sich davon ab. Es geht hier auch im Umgang mit Drogen, das ist ganz spannend. Also es wurden früher Drogen genommen, um Verbindung mit Göttern aufzunehmen. Daher bin ich da auch sehr, sehr feindschaftlich gegenüber jeder Art von Droge eingestellt. Auch wenn manche sagen, Alkohol ist schlimmer, das macht Alkohol ja auch nicht besser. Also das finde ich dann auch nicht besser. Aber das ist ganz klar, es geht um diese Dinge, okkultistische Dinge. Wir haben Halloween erst gehabt. Was ist es denn? Lobpreis an das Böse, Faszination des Bösen. All diese Dinge, es ist auf dem Vormarsch auch da. Lasst uns da im Licht sein und nicht in der Finsternis wandeln. Wir haben Feindschaften und Streit und jetzt geht es ums Eingemachte. Die Feindschaft ist das Gegenteil der Liebe Gottes. Und das kann man pflegen. Es gibt so diese Kultur der Feindschaftspflegung, dass man Menschen aus dem Weg geht, mit ihnen nichts zu tun haben will. Wir haben das dann, Paulus schreibt es in der Zuspitzung, Streit, Eifersucht und dann kommen die Zornesausbrüche. Streit ist die Zuspitzung der Feindschaft, anhaltende Feindschaft. Das, wo richtig geschürt wird. Und da sagt Paulus, das ist genau die Frucht der Welt. Dann natürlich Eifersucht. Ich gönne dem anderen nichts. Das ist übrigens bezeichnend auch für unsere Gesellschaft, wie schnell Neid und Eifersucht aufkommt. Auch im Internet, ne, mit Kommentaren und so weiter, wie bösartig das ganze Tonart geworden ist. Und dann natürlich Zorn und Zornesausbrüche. Das ist diese unkontrollierte Wut, dieses Ausflippen. Kenne ich ja persönlich gar nicht, aber ich mir sagen lasse, das soll es geben. Oh, ich kann. Ich kann sehr gut. Wenn es dann nicht so läuft, wie ich will. Am meisten habe ich schon bemerkt, passiert es, wenn ich mich verfahre. Und ich besuche ja immer wieder meine Eltern in Köncken und die haben da gerade so, die spielen immer ein nettes Spiel mit mir. Sie spielen dieses Spiel, wir bauen eine neue Baustelle, wenn der Marcel kommt und machen die Ausfahrt zu. Was bin ich da? Umwege gefahren in letzter Zeit, um irgendwo anzukommen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe im Hintergrund den Eiffelturm gesehen. Aber es war schon eine große Umleitung. Und da bin ich angekommen. Und Leute, ich war richtig, richtig wütend. Ich war so sauer. Ich habe mich zusammengerissen mit den Fachbegriffen, die man derzeit benutzt, weil die Kinder waren dabei. Aber ich war so wütend, dass ich dann dementsprechend auch wenig Sensibilität für meine Mitfahrenden entwickle und auch gerne das auslebe. Und wie schon gesagt, auch wenn Sie mich nicht verstehen, wegen Maske oder Auto, es gibt internationale Handzeichen, die versteht man immer. Aber auch das, ne, Selbstzücheleien dann, wo es weitergeht, wo es um meine Vorteile geht, Zwistigkeiten, Parteiungen. Ne, Selbstzüchteleien fängt es an, ich suche meinen Vorteil. Ne, was bringt mir was? Was bringt mir die Person? Was bringt mir die Freundschaft der Person? Was bringt mir die Gemeinde? Ne, große Frage, was bringt mir das denn jetzt hierher zu kommen? Es ist geheizt, ne? Das kann man schon mal als Mindestmaß nehmen. Ich hoffe, es bringt mehr. Und dann natürlich Zwistigkeiten und Parteiungen. Und das ist alles Zeichen unserer Welt, wenn wir anfangen, Parteiungen. Ne? Gibt es die Partei der Marcellianer, ne? Die Partei, keine Ahnung, was sonst noch gibt. Und dann wird gegeneinander gearbeitet. Und das darf auch niemals entstehen. Wir müssen da in Liebe aufeinander achten und zugehen. Und dann kommt was Spannendes, Neidereien, Trinkgelage und Völlereien. Neidereien, dass man einen dem anderen, wie schon gesagt, nichts gönnt und ihn ständig beneidet. Wir werden noch darauf eingehen, weil das Paulus nochmal aufgreift in diesem Text. Und dann Trinkgelage und Völlereien. Es geht um die Extreme. Die römische Orgie war dadurch geprägt. Man hat gegessen, gegessen, getrunken, getrunken, Pfauenfeder rein in den Rachen, raus damit, gekotzt und wieder weitergemacht. Entschuldigung, man hat sich übergeben. Und so war das römische Orgie. Und wisst ihr was? Ich habe gestern Zapping gemacht. Jede zweite Sendung ist eine Kochsendung. Versuch mal, da keinen Hunger zu entwickeln. Vor allem, die machen ja nicht nur Currywurst, das wäre ja gar kein Problem, sondern die machen richtig leckere Sachen. Und die Frage ist natürlich, hier ging es natürlich auch um Götzendienst bei diesen ganzen Dingen. Und da sagt Paulus, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Interessant ist, in der griechischen Zeitform geht es um eine gewohnheitsmäßige Handlung dieser Dinge. Also es heißt nicht, dass wenn man einmal sowas gemacht hat, dass man das Gottesreich nicht erben wird. Es geht um eine Gewohnheit. Das heißt, mein Lebensstil zeigt, bin ich ein Kind Gottes oder nicht. Es hängt zusammen, ja. Und da sagt er, das zeigt, dass es kein Kind Gottes ist, wer das anhält. Das ist die griechische Zeitform, die hier benutzt wird von Paulus in Vers 21. Wie schon gesagt, diese Dinge kennen wir. Diese Dinge sind uns weitaus bekannter als das, was als die Frucht des Geistes bezeichnet wird. Und die möchte ich kurz nochmal vorlesen, weil darum geht's. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Es kommt dir eine Aufzählung und ich weiß nicht, wie es euch geht bei dieser Aufzählung. Wahrscheinlich sagt ihr, hurra, habe ich alles, all inklusiv, gar kein Problem. Mir geht es persönlich nicht so. Bei manchen Punkten würde ich sagen, habe ich. Also fällt mir vielleicht leichter, nicht, dass ich es habe. Haben tue ich durch den Heiligen Geist. Aber manche Punkte fallen mir unglaublich schwer. Und ich möchte auch, bevor wir da nochmal eintauchen, möchte ich nochmal ein bisschen ein paar Texte anderer Bibelverse zitieren, die uns den Einstieg leichter machen. Was ist die erste Seligpreisung, was Jesus in der Bergpredigt sagt? Selig sind die geistlich Armen. Vielen Dank. Manche machen ja immer geistig Armen und so weiter, das machen aber nur die, die mich kennen. Aber es geht um geistlich Armen. Das heißt, glücklich sind die, die wissen, dass sie geistlich nichts vorzubringen haben. Glücklich sind die, die wissen, ich schaffe das nicht. Gut dran ist es ja, Makarios im Griechischen, glücklich. Ne? Gut dran sind die, die wissen, ich krieg das nicht hin. Und so müssen wir diesen Text auch angehen. Übrigens, glücklich sind die, die wissen, dass sie arm dran sind, weil sie wissen, wer unendlich reich ist und unendlich beschenken möchte, nämlich Jesus selber. Und das ist die Grundvoraussetzung, um auch mit diesen Früchten des Geistes zu arbeiten. Ich finde das Bild von dem Apfelbaum gar nicht so schlecht. Die Dinge müssen wachsen. Sie sind da, aber sie müssen wachsen. Und sie brauchen Dinge dafür. Sie brauchen Regen, Nährstoffe aus dem Boden. Es muss wachsen. Und genauso muss diese Gemeinde hier, wie wir zusammenstehen, ein Nährboden sein für diese Früchte des Geistes. Damit die Liebe rauskommt, damit die Freude rauskommt, damit der Friede rauskommt. Das muss ein Nährboden in der Gemeinde sein. Es muss eine Struktur sein, damit sowas wachsen kann. Weil eben wir in der Feindschaft zu Gott leben. Und ein Punkt ist mir auch noch wichtig, ähnlich wie bei der Bergpredigt. Jesus zeigt hier durch Schönheit auf, was es bedeutet, mit ihm zu leben. Ich kriege immer eine Gänsehaut, wenn ich das lese, weil ich denke, oh, Jesus, das bin ich nicht. Ich bin nicht langmütig, geduldig, das habe ich gar nicht. Und dann sagt Jesus, ich zeige dir durch Schönheit auf, was mit mir im Leben möglich ist. Ihr kennt die Beispiele von mir, aber ich sehe das immer gerne von der Bergpracht her. Ich bin ja ein wilder Wandersmann, wenn ich hochkomme. Und da sieht man vielleicht auch viele wunderbare Berge, wo man hoch möchte und denkt, es ist harte Arbeit, da hochzukommen. Aber Jesus zeigt uns das durch Schönheit und sagt, ja, aber es gibt einen, der mit dir geht. Wir haben einen wunderbaren Bergführer in Jesus Christus. Ich habe erst vor kurzem eine Sendung gesehen, das war ganz lustig, da war ein Bergführer dabei, der hat ja erklärt, wie man läuft, wie man da und was für schwierige Stellen gibt und so. Ich fand es ganz spannend. Und wisst ihr, was das Tolle ist? So geht es mit Jesus auch. Er sagt, ich gehe mit dir das an. Wir gemeinsam besteigen diesen Berg und ich weiß, wo es gefährlich für dich ist. Ich weiß, wo du langsamer gehen musst und ich weiß, wo es vielleicht auch wieder einfacher geht. Und gemeinsam kommen wir oben an. Oben wartet dann das Gipfelkreuz. Finde ich tolles Bild. Das ist mein Problem. Aber das ist schön. Und dann oben sind wir angekommen. Und so macht das Jesus. Das ist nicht so, dass er uns die Dinge hinwirft, Jans, mach mal, sondern mit ihm. Ohne ihn können wir nichts tun. Das sagt dann Johannes 15,5. Wir dürfen ihn an die Hand nehmen. Ein Bergführer geht auch nicht Kilometer voraus und sagt, jetzt kann ich irgendwann mal kommen, ich schmeiß dir einen Zettel hin, wie es funktioniert. Sondern er ist dabei. Er greift übrigens auch zu. Habe ich auch gesehen in der Doku. Hat zugepackt, hat geholfen, hat geschoben manchmal. Das kennen manche auch von ihren Bergwanderungen. Aber genau darum geht's. Und dann kommt der erste Punkt, und das ist das, wo auch Jesus schon gesagt hat, ne, an der Liebe wird man sie erkennen, Johannes 13, 34, Liebe. Die Liebe ist das Grundmerkmal von einem Kind Gottes. Aber wie funktioniert das? Manche haben Schwierigkeiten morgens beim Aufstehen, ich habe mich noch nicht so dolle lieb und es ist unglaublich herausfordernd. Es geht hier um diese Agape, diese freischenkende, nicht verdienbare Liebe, wie es in der Bibel beschrieben wird im Neuen Testament. Jemand so zu lieben, wie er ist. Keine Kriterien hinzustellen, das musst du machen, das musst du erfüllen und wenn du so bist, ne, und wie oft das und das, sondern jemand zu lieben, einfach ihn so zu sehen, und jetzt kommt der Knackpunkt bei der Agape, ihn so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Das fällt uns unglaublich schwer. Wir haben Sympathien und wir haben weniger Sympathien manchmal, wir haben Schubladendenken und dann sagt Jesus, pass auf, ich liebe jeden Menschen. Und dieses Liebe, diese Liebe ist nur möglich, indem wir auch verstanden haben, wie sehr er uns liebt. Und ich bin so dankbar, dass wir heute auch wieder das Abendmahl feiern, weil das ist ja nichts anderes als das Liebesmahl, wo wir daran erinnert werden, wie tief die Liebe Gottes zu uns ist. Ich weiß, wer ich bin in Christus. Ich weiß, dass er mich liebt. Und wenn ich das verstanden habe und realisiert habe, kann ich auch in einer Welt sein, die recht lieblos ist oder leistungsbezogen, weil ich weiß, er ist mein Herr und mein Gott. Und ich kann auch hier anfangen zu lieben und auch draußen anfangen zu lieben, weil ich diese Freiheit habe. Das ist diese christliche Freiheit. Ich habe die Freiheit, den anderen zu lieben. Manchmal vielleicht auch zurückzustecken. Manchmal nicht immer recht haben zu müssen. Weil ich weiß, dass mein Erlöser mich liebt. Und genau darum geht es dann auch in der Freude. Ne? Wenn ich das verstanden habe, führt es zu einer unglaublichen Freude. Und wenn Paulus es im Philipperbrief so oft wiederholt, freut euch. Und ich sage euch abermals, freut euch. Das ist ja voller Freudesbrief, der Philipperbrief, wo das immer wieder betont. Freut euch. Warum denn? Jetzt kann man mal heute Morgen die Frage stellen, was brauchst du, damit du dich freust? Gutes Fernsehprogramm, irgendwie Sportgeräte, eine gute Gemeinschaft. Die Grundfreude, die wir haben, was auch die Frucht des Geistes ist, ist, dass mein Erlöser lebt. Und auch hier nochmal, dein Erlöser lebt. Dir ist vergeben, wir haben es vom Samuel gehört. Ich kann zu Christus kommen mit meinem ganzen, ich nenne es mal, Lebensmüll und er vergibt mir. Da ist nichts dabei, was ihn überraschen würde. Und ich kann diese Vergebung immer wieder in Anspruch nehmen. Denn dann, wenn diese Dinge schiefgehen, wenn ich zum Beispiel die Frucht des Geistes nicht praktizieren kann, führt es nicht in die Freudlosigkeit. Weil meine Freude ist, ich habe jetzt vielleicht Mist gebaut, aber ich kann zu Jesus gehen und da ist meine Freude, er vergibt mir und ich darf dann wieder neu beginnen. Vielleicht gibt es noch menschlich was zu klären, ganz klar, kann man auch angehen. Aber ich bin erlöst und gerettet und ich habe die Perspektive Ewigkeit. Das ist meine Freude. Unabhängig, was da draußen passiert. Corona. Christus ist meine Freude, mein Halt, das ewige Leben. Er ist der, der für mich gestorben ist. Und dann kommt auch dieser Langmut. Das ist Geduld. Makromia, das heißt wortwörtlich gütige Nachsicht. Und eigentlich von der Definition her heißt gütige Nachsicht, bereit zuzudecken. Das finde ich ganz spannend von der Geduld her. Heute habe ich schon bemerkt, in den Medien wird vieles aufgedeckt. Und meistens geht es um schlechte Dinge. Wenn ich heute jetzt zum Beispiel sagen würde, heute Mittag treffen wir uns und wir dürfen alle den Marcel loben, kämen vielleicht zwei. Meine Frau, die muss und ich. Und wenn ich aber sagen würde, heute Mittag habt ihr was von Marcel zu erfahren. Heuleuleu, der hat echt Mist gebaut. Der Saal wäre rammelvoll. Ist natürlich jetzt überspitzt, aber ihr wisst, wie ich es meine. Was reizt uns mehr? Das Lob oder die Dinge, wo sie schief gehen? Wo bleiben wir vielleicht länger am Apparat hängen und schauen Fernsehen? Und jetzt kommt dieses Bereitschaft zuzudecken. Das heißt nicht, dass wir Dinge nicht ansprechen dürfen. Das heißt nicht, dass wir uns wieder gegenseitig in Liebe ermahnen dürfen. Es heißt aber auch diese Bereitschaft, Sünde und Vergehungen zuzudecken und die in dieser Liebe und dieser Geduld gemeinsam zu leben und zu sagen, wir sind in der Gemeinschaft Gottes zusammengestellt und wenn was schief geht, haben wir die Vergebung unseres Herrn. In Sprüche 10, 12 steht, Hass erregt Zankereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Dinge anzusprechen, Dinge auszusprechen, Vergebung anzunehmen, Vergebung auszusprechen und dann zuzudecken, das ist letztendlich Versöhnung. Wir dürfen hier als Gemeinschaft sein. Und das in einer unglaublichen Geduld. Und wir brauchen Geduld füreinander, miteinander. Ich danke euch an dieser Stelle für eure Geduld mit mir. Ich bin sicher nicht perfekt, vielleicht so knapp davor, aber sicherlich nicht perfekt in vielen Dingen. Und sicher bin ich auch immer wieder eine Enttäuschung für viele in meinem Umgang, in meinen Dingen, die ich vielleicht tun sollte, wo ich nicht dazu komme. Und dann bin ich so dankbar, dass ich auch eine Gemeinde habe, die bereit ist zuzudecken, zu sagen, okay, er ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, die wir bestellt haben, sondern er ist einfach ein Kind Gottes. Dann Freundlichkeit, ne? Das ist diese gelebte Liebe, Liebe ohne Bitterkeit, dass wir freundlich miteinander umgehen, freundlich sind und uns gegenseitig auch ermutigen zum liebevollen Handeln. Das ist unser Grundkonsens. Das ist diese Ermutigung der Frucht des Geistes letztendlich zu leben, füreinander da zu sein. So ist dann auch die Treue, ne? Güte und Treue, das ist die gelebte Liebe und die Treue auch zueinander und füreinander. Auch mal Treue zu der Gemeinde. Ich weiß, es ist heute nicht so üblich. Und wenn ich Stress habe in der Gemeinde, wechsle ich sie. Das ist ganz normal in der Welt. Aber auch mal Dinge auszuhalten und auch Treue zu zeigen und sagen, es läuft vielleicht nicht immer so, wie ich will, aber ich bleibe trotzdem treu, bleib trotzdem dran. Sanftmut, ne, diese gelebte Liebe zu zeigen. Eigentlich Sanftmut, ne, wer stark ist, aber sich beugen kann. Und jetzt sind wir stark durch Christus und ich kann mich manchmal auch ganz sanftmütig beugen. Muss nicht immer meinen Willen durchsetzen und darf dann einfach auch mal zurücktreten. Ihr seht, diese Freiheit in Christus mit den Früchten des Geistes ist was Schönes. Habt ihr nicht selber manchmal schon den Druck empfunden, ich möchte jetzt meinen Willen durchsetzen, ich möchte jetzt mein Ding durchziehen? Und wie schlimm das ist, wenn es nicht passiert, wie verletzend es ist, wie wir uns ungeliebt fühlen und dann in dieser Treue und Sanftmut zu Jesus zu sagen, ich habe die Freiheit, hier auch zurückzutreten und ich muss nicht meinen Willen durchsetzen. Sanftmut wird auch übersetzt im Griechischen, die zuhören können. Das ist übrigens auch eine große Kunst, aber lasst uns da diese Frucht des Geistes nicht vergessen, aufeinander zu hören, zuzuhören, wo wir füreinander und miteinander einstehen können. Und Enthaltsamkeit, Luther hat es so schön mit Keuschheit übersetzt, da denken wir immer so ein bisschen Klosterleben und bloß kein anderes Geschlecht. Es ist aber Enthaltsamkeit gemeint. Es ist das gemeint, die Selbstbeherrschung auch Dinge zu lassen. Ich muss nicht alles mitmachen. Ich habe die Freiheit, auch Dinge zu lassen. Und das ist das Schöne, das ist auch diese christliche Freiheit. Ich darf durch Jesus auch loslassen und muss nicht bei allen dabei sein. Und da bringt es Paulus ganz klar, gegen dies ist das Gesetz nicht gerichtet. Das heißt, wenn wir diese Dinge, diese Frucht, diese Tat des Geistes leben, leben wir voll im Einklang des Willen Gottes. Und wie schon gesagt, das muss unser Nährboden sein, damit diese Früchte wachsen. Das muss in der Gemeinde praktiziert gelebt werden. Vor allem aber die Vergebung miteinander und untereinander. Und dann schreibt Paulus nochmal deutlich in Vers 24, die aber dem Christus Jesus angehören haben, das Fleisch samt den Leidenschaften der Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Es geht nur mit Jesus, diese Dinge anzugehen. Aber ich glaube, darin steckt doch eine große Ermutigung, dass es nochmal nicht einfach nur hingeworfen wird, das ist das Ziel, sondern dass wir wissen, dass es nur mit ihm geht. In einer engen und tiefen Beziehung mit ihm als, lasst uns das Bild weiterspinnen, Bergführer, aber vor allem als mein Erlöser und mein Retter, als mein Vater. Interessant finde ich übrigens, dass er sagt, samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Gekreuzigt, das wissen wir, das hat was mit Schmerzen zu tun, mit Verlust und Opfer. Und wisst ihr was, manchmal bedeutet Christsein auch Verlust. Manchmal bedeutet es auch Opfer. Manchmal bedeutet es auch, Dinge loszulassen. Vielleicht gibt es Dinge, die man loslassen sollte, alte Gewohnheiten. Vielleicht sind es gerade die Tat des Geistes. Vielleicht sind es manchmal alte Hobbys oder Freunde, falsche Freunde. Man nennt es heute immer so schön toxische Beziehung, ne? Was auch immer das bedeuten soll, wie eine Beziehung toxisch sein kann. Finde ich dann immer schwierig, warum ich überhaupt eine Beziehung zu jemandem habe, der toxisch, also vergiftend Gift für mich ist. Aber manchmal heißt es, Dinge auch schmerzhaft loszulassen, zurückzulassen, Sorgen, Ängste, bereit sein loszulassen. Vielleicht sind wir manchen Dingen so tief drin, dass wir gar nicht mehr bereit sind loszulassen, weil wir sagen, das bin doch ich, das kann ich doch jetzt nicht einfach hergeben. Und es ist auch nicht leicht. Aber es ist einer, der uns im Schmerz immer die Hand hält, der selber weiß, was das für Schmerzen sind und das ist Jesus Christus selber. Und wir sind mit ihm gekreuzigt, mit den Begierden, mit dem Fleisch. Und ich hoffe, dass wir uns das auch bewusst machen. So umkämpft wie das Thema ist, aber gekreuzigt heißt gestorben. Dann lass die Dinge auch tot sein. Ruf sie nicht bei jeder Gelegenheit wieder zurück ins Leben. Gerade wenn es dir vielleicht schlecht geht, gerade wenn der Druck hoch ist, dass wir alte Dinge herausholen, wo wir dachten, die machen uns aus und ich sag's mal ganz überspitzt, die retten uns in unseren Alltag. Und vielleicht sollte das auch unser Gebet sein. Herr, verändere mich. Und vielleicht kommt dann auch die Frage, was willst du? Bereit loszulassen und bei Jesus zuzugreifen? Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Und jetzt kommt es um diesen berühmten Punkt Neid. Wieder mal wird es aufgegriffen. Und ich möchte diesen Punkt noch mal ganz klar auch zum Schluss hervorheben, weil er mir wichtig ist. Neid ist so etwas, was uns immer wieder abholt. Da ist jemand, der kann was besser als ich. Oder da ist jemand, der sieht besser aus, oder schlanker oder muskulöser oder hat ein größeres Auto, ein größeres Haus, hat mehr Geld. Psalmen sind übrigens voll von diesen Konflikten. Da geht es den Gottlosen so gut und so weiter. Und mir als Mensch Gottes geht es nicht so gut. Dann hat einer das, dann hat einer eine Familie, dann hat einer einen Partner, eine Partnerin. Und jetzt, was ist mit mir? Warum kriege ich das nicht? Neid ist ein ganz großes Problem. Neid ist eigentlich der Gedanke, dass Gott einen Fehler gemacht hat. Ein Fehler mit mir und meinem Leben. Auch ein Zweifel daran, ob er es vielleicht wirklich gut mit mir meint. Ich kann dir hier aus der Bibel heraus sagen, Gott macht keine Fehler. Das kann Gott gar nicht. Und ich kann dir hier aus der Bibel heraus auch sagen, du bist wunderbar und einmalig gemacht, auch wenn du das manchmal nicht empfindest, auch wenn du manchmal einen Verlust hast oder denkst, da fehlt etwas. Zur Frucht des Geistes gehört auch zu sagen, danke Jesus, dass du mich wunderbar gemacht hast. Danke, dass ich sein darf. Und das erste Rezept ist, diese Liebe Gottes anzunehmen. Und das andere ist, hör auf zu vergleichen. Zu vergleichen, was der andere hat oder was du gerne hättest. Sondern, und das ist dieser Friede, der höher ist als jede Vernunft, bei Gott zu suchen, zu sagen, ich danke dir Gott, dass ich das habe, was ich habe. Ich schiele nicht auf das, was ich nicht habe. Ich danke dir Gott, dass du mich wunderbar gemacht hast, dass du mich liebst und dass du da bist. Und Leute, egal was du dir erträumst, was noch sein sollte oder du haben solltest, es wird nichts Besseres geben, als dass Jesus Christus in deinem Leben ist, dass er dein Erlöser und dein Retter ist und dass du das ewige Leben hast. Das kann niemand toppen, auch kein Partner, keine Partnerin. Auch kein neuer Job, auch keine neue Gehaltsstufe. Das wird durch nichts getoppt. Und darum ist es diese Freiheit zu sagen, ich schaue auf meinen Herrn und Erlöser und ich schaue auf ihn und ich weiß, dass er mich liebt und dass er da ist. Und auch hier wieder, lasst uns da als Gemeinde im Gebet zusammentreten und uns daran erinnern, dass wir einen Erlöser und Retter haben, der da ist, der dich liebt, der dich wunderbar gemacht hat. Und wir haben gerade von Schmerzen und Kampf gesprochen, manchmal, dass auch was sterben muss. Vielleicht sind es manchmal die eigenen Ansprüche, die eigenen Vorstellungen. Ich wollte ja immer Historiker werden. So eine Überraschung, gell? Ich wollte immer Geschichte studieren. Das hat vorne und hinten nicht funktioniert. Bin dann nie dazu gekommen, Geschichte zu studieren. Es liegt an der mangelnden Intelligenz, an den mangelnden Noten. Es ging nicht. Und ich war unglaublich frustriert. Und dann habe ich den Weg angenommen, den Gott mir vorgegeben hat. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Aber auch das ist Gottes Weg. Und das kann er. Und jetzt die letzte Frage in dieser Frucht des Geistes, bei allem, was wir auch besprochen haben. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott es gut mit dir meint? Glaubst du, dass es Gott wirklich gut ist? Dass er treu ist, dass er gerecht ist und dass er da ist? Und dass er weiß, was er tut. Und auch hier wieder dürfen wir uns gemeinsam im Gebet immer wieder dazu einladen, ihm zu folgen, auch wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, ihm zu folgen, dass wir nicht einander herausfordern, einander beneiden, sondern uns die Freude haben am anderen. Schön, dass du da bist. Wenn du was Gutes erlebt hast, erzähl's. Wenn du was Schlechtes erlebt hast, erzähl's. Dafür haben wir später noch Rahmen. Schön, dass es dich gibt. Und du bist hier herzlich willkommen, weil es Gott möchte. Und weil wir als Gemeinde auch möchten. Und schön, dass es dich gibt. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Frucht, für diese Tat des Geistes. Und wenn wir uns erstmal überfordert fühlen, weil das so viel ist, was wir vielleicht nicht sind, so danke ich dir, dass du da bist, uns festhältst, dass du mit uns die Dinge angehst. Ohne dich können wir nichts tun. Es braucht Gebet, es braucht Vergebung, es braucht den Mut, weiterzugehen, auch wenn es nicht funktioniert hat. Aber diese Früchte des Geistes sollen ein Erkennungszeichen für uns als Gemeinde sein. Nicht, dass da draußen die Emanuel-Gemeinde steht, sondern dass wir dich lieb haben und das leben und praktizieren. Dass wir vergeben, dass wir uns versöhnen und weiter diesen Weg gehen, den du uns vorgibst. Lass uns eine Gemeinde werden, die Nährboden ist für diese Früchte des Geistes, dass diese Dinge nicht Hader oder Streit oder Zank, sondern Liebe, Geduld und Freude und Friede und all diese Dinge wachsen können. Das ist unser Ziel, auch als Gemeinde. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen.